Wie organisiert man sich eigentlich, wenn man innerhalb von 6 Jahren von 3 auf 170 Mitarbeiter wächst? Im heutigen Gespräch erfährst du es.
Einfach produktiv, der Podcast, der dich und dein Team produktiv macht. Mit Inspirationen, Tipps und Impulsen zum persönlichen Zeitmanagement und zur Teamproduktivität. Und hier ist dein Gastgeber, Ivan Blatter.
Der sich auch diese Woche freut, dass du ihm ein paar Minuten zuhörst. Und diese Woche nicht nur ihm, also mir, sondern auch noch meinem Gast. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt, der ursprünglich ein kleines Startup mit 2 Kollegen, mit 2 Freunden gegründet hat und innerhalb von 6 Jahren von 3 Personen auf insgesamt 170 Mitarbeiter angewachsen ist. Da stellen sich natürlich schon ein paar Fragen, wie das eigentlich geht und wie man mit dieser Situation umgeht und wie man mit der veränderten Rolle umgeht und welche Tools man dann nutzt und wie man dafür sorgt, dass die Mitarbeiter produktiv arbeiten können und so weiter und so fort. Und genau all das habe ich meinen Gesprächspartner von heute gefragt, nämlich Jeremias Meyer. Du wirst relativ schnell merken, dass Jeremias Meyer ein Landsmann von mir ist. Er ist auch ein Schweizer und es ist ganz schön merkwürdig, sich mit einem Schweizer auf Hochdeutsch zu unterhalten. Wir haben es trotzdem gemacht. Jeremias Meyer ist der Managing Director und Mitgründer von Bexio. Bexio wiederum ist eine Business-Software für kleine Unternehmen und erleichtert die gesamte Administration. Von der Fakturierung über den automatisierten Bankabgleich bis zur Online-Buchhaltung ist alles mit dabei. Bexio richtet sich an Schweizer Unternehmen, doch wer weiß, vielleicht expandiert Bexio ja irgendwann auch mal in den großen Kanton nach Deutschland. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Jeremias. Einerseits, weil du viel zu erzählen hast, andererseits auch, weil wir Bexio selbst auch seit einigen Jahren, leider mit Unterbruch, nutzen. Doch wir sind wieder da und werden es auch bleiben. Hallo, lieber Jeremias, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ja, du bist ja Mitgründer von Bexio und ihr habt in den vergangenen Jahren auch ein wahnsinnig schnelles Wachstum auch hinbekommen. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr quasi von 3 Mitarbeiter auf über 100 in, ich glaube, 5 Jahren oder so hochgeschossen seid, kann man schon fast sagen. Wie gehst du mit diesem schnellen Wachstum um und mit der Rolle, die sich ja dadurch für dich auch selber verändert hat?
Ja, ist korrekt. Wir sind sehr, sehr schnell gewachsen. Meine 2 Mitgründer und ich haben Bexio im Dezember 2013 gegründet. Also wir feiern bald unser 6-jähriges Jubiläum und sind heute eine Organisation von knapp 170 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten in 3 verschiedenen Sprachen. Das heißt, da ist einiges gegangen. Wie du richtig gesagt hast, hat sich dadurch die Rolle von uns Gründern, ich würde mal sagen, alle 3 bis 6 Monate fundamental verändert. Ganz am Anfang waren wir sehr operativ, vor allem inhaltlich tätig. Und heute bin ich als Geschäftsführer sehr weit weg vom Operativen, also weniger mit Inhalt, sondern vielmehr mit der Arbeit am System beschäftigt als im System drin. Ich glaube, wie wir das gemeistert haben und was ich dabei gelernt habe, ich war mir, glaube ich, immer bewusst, dass ich konstant vor einer Situation stehen werde, die mich selbst überfordern wird. Ich habe deshalb eigentlich viel Zeit investiert und auch heute noch, um mich mit Unternehmern auszutauschen, Mentoren, was auch immer. Einfach Leute, die das schon mal erlebt haben, die ihre Fehler, ihre Erfolge teilen können. Das war sehr wertvoll für mich. Und gleichzeitig aber eben auch die Bereitschaft, und auch, ja, ich sag mal, den Druck, auch ein Team um sich herum zu haben, mit dem man das machen kann. Oder ich meine, ich bin auch heute noch der Jüngste und vermutlich auf dem Papier Unerfahrenste in unserer Geschäftsleitung. Das heißt, ich musste mir immer wieder überlegen, okay, was brauche ich für komplementäre Skills und Erfahrungen, um eben auf diesem sehr schnellen und manchmal auch holprigen Weg da wirklich dabei sein zu können. Mhm.
Also ich glaube, das ist ja einerseits, ergibt sich das aus dem Business, wenn ihr so schnell wächst, das ist ja wunderbar und da freut man sich auch darüber. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass einem das nicht leicht fällt, weil wenn ihr das gegründet habt zu dritt, da steckt ja unglaublich viel Herzblut drin, auch im Produkt selber, auch im Operativen. Und dann plötzlich bist du eingeladen, deine Aufgaben abzugeben, einfach weil du merkst, jetzt ist nicht mehr mein Job, irgendwie zu programmieren oder das Produkt weiterzuentwickeln, sondern jetzt habe ich Leute dafür. Das heißt, ich muss Dinge abgeben, die mir Spaß gemacht haben und ganz andere Dinge machen. War das für dich ein schwerer Schritt?
Nein, ehrlich gesagt war das für mich nicht. Natürlich war es nicht immer einfach, aber so in generellen und es sagt auch niemand, dass man das muss. Mhm. Also meine beiden Mitgründer, die haben sich auf diesem Weg auch irgendwann mal bewusst entschieden und gesagt, hey, ich will nicht Führungskraft sein und eine große Teams aufbauen etc. Also ich will wieder näher ans Produkt und haben das auch ganz bewusst dann gemacht und waren dann in dem Sinn nicht mehr Manager oder Führungskräfte, sondern wieder viel näher mit dem Produkt beschäftigt. Das heißt, ich finde, dass man denkt, die Gründer müssen unbedingt auch im Wachstum zwingend irgendwie große Führungskräfte sein. Nicht jeder will das, nicht jeder kann das. Ich war so in unserem Gründertrio immer so ein bisschen der Generalist. Also das heißt, ich kann nicht programmieren, ich bin kein Spezialist. Ich habe mich so mit allem drumherum beschäftigt. Und als Generalist fiel es mir halt leichter, dann auch zu delegieren und sozusagen den Überblick zu behalten. Entsprechend, ja, fiel es mir eigentlich rückblickend nicht wirklich schwer, Dinge loszulassen. Ich beobachte mich heute aber schon auch immer wieder, das hätte ich jetzt anders gemacht und soll ich da jetzt mich einmischen oder wie gehe ich da mit um? Ich meine, ich habe in dem Bereich auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Also und eben, wo ich dann, es gab schon auch Momente, wo ich mich wieder in Details eingemischt habe, wo ich gemerkt habe, so werde ich kein motiviertes und produktives Team haben, wenn ich damit nicht aufhöre. Also musste ich schon auch sehr viel, wie vieles andere auch, auf die harte Tour lernen. Mhm.
Ja, verstehe. Ich sehe das auch so, dass die Gründer, die müssen nicht unbedingt nachher zu den Unternehmern werden oder an der Unternehmensspitze stehen. Das ist nicht zwingend der Fall. Sehe ich genauso wie du. Wichtig ist halt, dass plötzlich neue Rollen entstehen, die irgendwie abgedeckt werden müssen. Aber nicht unbedingt durch die Gründer. Also eben ein Dreier-Team ist etwas anderes als ein 170er-Team. Da braucht es auch ganz andere Prozesse und ganz andere Arten der Führung. Vielleicht sogar noch die eine oder andere Zwischenebene an Führungskräften oder so. Das braucht es alles. Aber es stimmt schon, die Gründer an sich, die müssen ja nicht an der Spitze vom Organigramm stehen bleiben, sondern die dürfen auch ruhig unten beim Operativen bleiben, wenn ihnen das mehr entspricht. Das sehe ich also auch so. Genau.
Ja.
Und du hast ja eben dann gesagt, dass du auch lernen durftest, auch dafür zu sorgen, dass du gute Rahmenbedingungen schaffst für dein Team und dass du nicht überall dich einmischst und Micromanager wirst oder so und allen immer auf die Finger schaust. Das ist etwas, was du eben lernen musstest. Wie versuchst du denn ideale Rahmenbedingungen für all die Mitarbeiter zu schaffen, damit sie produktiv arbeiten können? Machst du da bewusst oder ihr als Unternehmensleitung macht ihr da bewusst irgendwelche Dinge oder wie geht ihr damit um?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, den Mitarbeitern zu erklären und weshalb wir das eigentlich tun, was wir hier tun. Also dem Ganzen einen Sinn zu geben. Ich glaube, das haben wir von früh auf lernen müssen. Ich glaube, gerade als Startup, man hat nicht die finanziellen Mittel, um auf einem hart umkämpften Arbeitsmarkt damit zu punkten. Dann sind wir jetzt auch nicht irgendwie so ein super hippes Blockchain Fintech-Startup, sondern am Anfang dachten alle, die machen ja Buchhaltungssoftware. Natürlich machen wir es cooler als viele andere und es ist nicht nur Buchhaltungssoftware. Aber trotzdem, wir mussten immer sehr gut darin sein, zu wissen, weshalb wir am Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Und ich glaube, das ist auch heute noch ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass die Mitarbeiter gerne arbeiten und auch damit produktiver sind. Weil mir hat auch mal ein Mitarbeiter gesagt, weißt du, ich mache exakt dasselbe wie bei meinem vorherigen Arbeitgeber hier, aber hier ist sinnvoll. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich selbst viel Zeit investiere. Also wirklich diesen Sinn und Zweck zu transportieren. Und ich meine, der Grund, weshalb wir das tun, was wir tun, ist, um Unternehmer und Kleinunternehmen mit unserer Software erfolgreicher zu tun. Mhm. Wir haben die Software ursprünglich auch für uns entwickelt, um genau mehr Zeit für unsere eigenen Kunden und für unser Geschäft zu haben. Und ich glaube, das ist eigentlich, an dem messen wir uns. Das heißt, wenn uns ein Kunde sagt, hey, dank Bexio spare ich Zeit, dank Bexio habe ich einen neuen Kunden gewonnen, weil ich mir eben Zeit nehmen konnte, dann teilen wir und feiern wir das auch im Team. Das zeigt, okay, wir messen uns gegen unser eigenes Leitbild. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dann gibt es natürlich auch weitere Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, auch sehr wichtig, damit Mitarbeiter selbst Verantwortung übernehmen können, ist Transparenz. Das heißt, die Mitarbeiter müssen wissen, wo wir stehen. Das ist beispielsweise, jetzt habe ich vorhin gesagt, wir sind eine Organisation mit verschiedenen Standorten, verschiedenen Sprachen. Also das war zum Beispiel, und ist immer noch ein Challenge, da Transparenz in der Kommunikation zu haben, in allen Sprachen. Aber ich glaube, Transparenz ist ganz wichtig. Also die Mitarbeiter müssen nicht nur wissen, weshalb sie etwas tun, sondern dann auch sehen, ja, habe ich Impact? Mhm. Funktioniert es? Bringt es was? Oder bringt es eben auch nichts? Ja. Weil ich meine, da müssen wir auch lernen, müssen auch uns eingestehen können, wenn halt mal was nicht funktioniert. Da ist Transparenz wichtig und das führt schlussendlich zu Selbstverantwortung, auch zu mehr Produktivität. Und natürlich gibt es Rahmenbedingungen, würde man sagen, das ist mehr Technologie, also sprich, wie arbeiten wir, wie sind wir im Office aufgestellt, wie können wir arbeiten, wenn wir nicht im Office sind, wie viel Flexibilität habe ich, auch mein Privatleben und meine Arbeit zu vereinbaren. Das sind dann so weitere Faktoren, mhm, dazu gehören, ja.
Super, super spannend. Ich möchte da gerne noch ein wenig mehr eintauchen. Zuerst mal eine ganz pragmatische Frage. Was ist denn eigentlich eure Unternehmenssprache? Ist das Deutsch? Ich glaube, du bist ja zweisprachig, Deutsch und Französisch, gell?
Ja, genau. Unsere Unternehmenssprache, ja, ist die Sprache, in der du dich wohlfühlst, solange es Deutsch oder Englisch ist. Verstehen müssen, also es ist tatsächlich so, dass wir nicht einfach eine Unternehmenssprache haben, weil wir gemerkt haben, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir sprechen nur noch Englisch, was ja so naheliegend wäre, dann haben wir verlieren wir gewisse Inputs, oder die wir dann einfach nicht bekommen, weil sich vielleicht jemand nicht so wohl fühlt. Oder muss ich vorstellen, in unserer Firma ist etwa ein bisschen mehr als die Hälfte ist Product Management und Engineering. Da ist Englisch die Firmensprache, oder die arbeiten in Englisch. Aber wir haben natürlich einen französischsprachigen Kundendienst, italienischsprachigen Kundendienst und. Und in diesen Bereichen, also gibt es Teams, die sprechen Spanisch miteinander, weil es am einfachsten ist. Nee, aber ich meine, ist echt so, dass wir versuchen, Englisch und Deutsch sind unsere primären Sprachen. Ja.
Das ist so eine typische Frage, die vor allem in der Schweiz auftaucht. Du hast ja die drei Sprachen angesprochen, Deutsch, Französisch und Italienisch. Das sind auch die Gebiete, wo ihr tätig seid hier in der Schweiz. Und für meine deutschen Zuhörer, der Raum hier in der Schweiz ist so klein und es ist immer die Frage, wenn ich mit einem Französischsprachigen spreche und selber jetzt nicht Französisch könnte, was machen wir jetzt, wenn er auch nicht Deutsch kann? Und häufig wechseln wir dann auf Englisch, was irgendwie komisch ist, weil wir alle könnten eigentlich Französisch, wenn wir in der Schule aufgepasst haben. Aber deshalb, das ist immer so ein Thema.
Also, ja, ist wirklich so. Ja. Ja, also ich meine, ich sehe, die Meetings zwischen Teams in der Westschweiz und Deutschschweiz sind eigentlich immer in Englisch. Mhm. Ich glaube, vermutlich ist die Ausbildung in der zweiten Landessprache doch nicht ausreichend, um damit arbeiten zu können. Ich glaube, was aber schon auch wichtig ist, dass man irgendwo ein Klima hat, eine Kultur, wo es in Ordnung ist, Fehler zu machen in der Fremdsprache. Aber trotzdem was zu sagen. Oder? Ich meine, Hauptsache, man wird richtig verstanden.
Genau.
Und wenn dann halt das nicht perfektes Englisch oder perfektes Französisch ist, who cares? Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man da Leute ermutigt, sprecht in anderen Sprachen, auch wenn ihr euch vielleicht am Anfang nicht so komfortabel fühlt. Und es funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja. Ich komme nochmal zurück auf die Stichworte, die du genannt hast. Das erste war ja eben Sinn geben. Und euch geht es darum, auch eben die kleinen Unternehmen schlussendlich auch erfolgreicher zu machen und dass die Administration auch effizienter läuft. Also ist ja nicht unähnlich zu meinem Thema. Das passt ja recht gut. Wie kommuniziert ihr das? Habt ihr irgendwie so Vision Boards in eurem Unternehmen? Oder du hast ja gesagt, es ist sehr wichtig, dass alle diesen Sinn kennen. Oder bekommen die das beim Onboarding mal mitgeteilt und das genügt dann? Oder wie macht ihr das?
Also ja, sicher beim Onboarding. Dann haben wir haben wöchentlich ein Meeting mit dem ganzen Team. 15 Minuten, Freitag, ist bald wieder soweit. Und dann schauen wir uns beispielsweise dann auch, wenn es Customer Feedback gibt, das eben einzahlt auf Sinn und Zweck unserer Existenz, wird das da geteilt. Wir nutzen Slack als Kommunikationsplattform. Darin teilen wir sämtliches Customer Feedback in der ganzen Organisation mehr oder weniger real-time. Dann natürlich hängt es auch irgendwo an der Wand, aber ich glaube, es muss irgendwo gelebt werden. Oder? Und wenn ich sehe, auch wie beispielsweise unsere Mitarbeiter im Kundendienst arbeiten, die haben natürlich oft mal primär ein Problem auf dem Tisch oder ein Kunde, der nicht zufrieden ist. Aber wenn ich sehe, wie wir da auch mal die extra Mile gehen für einen Kunden, das ist eben das, was es ausmacht. Oder? Und wenn wir Umfragen machen mit unseren Kunden, auch dieses Feedback teilen wir sehr, sehr transparent. Und wir haben auch KPIs, die uns dann zeigen, okay, spart man effektiv Zeit oder nicht. Und manchmal gibt es auch Sachen, wo man sagen muss, nee, das ist doch nicht gut genug, dass man damit Zeit spart und als Unternehmer effizienter ist. Also ich glaube, vieles muss wirklich gelebt werden. Es reicht nicht, wenn man das irgendwo an die Wand schreibt. Und das ist sicher auch ein Challenge im sehr schnellen Wachstum. Oder wenn du so ein Kernteam hast und sehr wenigen Mitarbeiter, die man alles tun und sehr gut Bescheid wissen. Und dann bist du halt vielleicht Mitarbeiter Nummer 120, oder dann kommst du schon in ein ordentliches KMU rein. Und dann sind so Prozesse wie Onboarding und etc. schon auch sehr zentral, um auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vielleicht einen komplett anderen Background haben oder die aus völlig anderen Organisationen kommen, eben auch auf die Art und Weise, wie wir hier funktionieren wollen, vorzubereiten. Mhm.
Du hast die KPIs auch angesprochen und die Transparenz vorher. Also sind bei euch alle KPIs eigentlich öffentlich für alle Mitarbeiter?
Ja. Also wir haben auch, dem sind verschiedene Monitore auf allen Stockwerken, wo ich sehe, gibt es, eines zeigt beispielsweise, wie ist die Performance der Plattform, also wie empfindet der User gerade die Reaktionsgeschwindigkeit der Oberfläche, dann aber auch natürlich Vertriebszahlen, aber eben auch immer gekoppelt mit qualitativem Feedback, wo wir dann auch sehen, wenn ein Kunde sagt, hey, das war jetzt eine Katastrophe und ich bin überhaupt nicht happy, wie auch wenn einer sagt, ich liebe euch. Ich finde das genauso wichtig wie die KPIs. Aber da sind wir sehr transparent. Wir nutzen auch intern so als Organisations- und Zielsystem OKRs. Das heißt, bei uns wissen auch alle Teams, an was die anderen Teams arbeiten. Sind auch da transparent, was wir schaffen und was wir nicht schaffen. Mhm.
Sehr spannend. Also wenn jetzt jemand von den Hörern nicht weiß, was OKR bedeutet, das ist Objective Key Results, eine Methode, die ursprünglich von Intel herkam und bei vielen spannenden Unternehmen auch eingesetzt wird, von Twitter über MyMuesli bis hin zu Bexio und vielen anderen. Ich habe da eine Podcast-Folge mal gemacht, das war die Folge 193, zu finden unter ivanblatter.com/193 oder direkt in deiner Podcast-App, da erkläre ich genau, was OKR sind, was sie einem bringen und weshalb die Methode schon was für sich hat. Tatsächlich. Ist vielleicht ein bisschen zeitaufwendig, weil man das Ganze, es gibt ja verschiedene Review-Zyklen, die eingebaut sind und so, und das muss man durchziehen, sonst verliert man die Vorteile von OKRs, aber wenn man das macht, kann das Unternehmen wirklich nach vorne bringen, tatsächlich. Ja. Und sorgt auch für eine große Transparenz, weil jeder kann von jedem die OKRs einsehen, also auch wenn du im Organigramm ganz unten bist, kannst du die von dem ganz oben, kannst du die auch einsehen, weil jedes OKR-Set zahlt ja auf das nächsthöhere ein. So, und deshalb muss das Ganze transparent sein. Sehr spannend, ja, super. Was gibt es sonst noch Tools, die ihr nutzt, um produktiver zu werden oder um eure Arbeit zu organisieren, irgendeine Team-Collaboration oder sowas?
Ja, also meinst du auch vom Tool-Stack her sind so die wichtigsten Tools Slack für die Kommunikation. Dann nutzen wir Confluence und Jira. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Standard in unserer Branche. Dann gibt es Teams, die nutzen noch Trello-Boards, um sich zu organisieren. Ich würde mal sagen, das sind so die wichtigsten Tools. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir so eingerichtet sind, dass man remote arbeiten kann, Geräte unabhängig arbeiten kann, jedes Meeting mit einem Videocall ausgestattet ist, dass ich von überall mit jedem Device dabei sein kann, wenn ich möchte. Ich glaube, das ist auch wichtig. Für uns eigentlich schon immer selbstverständlich gewesen, dass man so arbeiten kann.
Ja. Also das heißt, jeder Mitarbeiter kann grundsätzlich arbeiten, von wo er will, oder habt ihr irgendwelche Regelungen, dass du einen Tag pro Woche im Büro sein musst oder sowas?
Natürlich gibt's, ich meine, die Regel ist, die Teamzusammenarbeit muss funktionieren und es gibt Mitarbeiter, die arbeiten seit mehreren Jahren bei uns, die waren vielleicht schon ein, zweimal hier im Office und sind sonst irgendwo auf der Welt unterwegs. Was aber ganz interessant ist, ich will mal sagen, die meisten sind schon mehrheitlich im Büro. Dass man einen Homeoffice-Tag macht, ist bei vielen verbreitet. Dann gibt es natürlich auch, je nachdem, was ich mache, gibt es natürlich auch Limitierungen. Also wenn ich im Kundendienst bin, das findet bei uns im Office statt. Wenn ich Anrufe entgegennehme, oder das kann ich natürlich nicht von dem Coworking Space machen, auch aus Datenschutzgründen.
Ja.
Also das heißt, wir sind schon eine Organisation, wo die Arbeit primär im Büro stattfindet.
Ja. Sonst wird es auch schwierig, die Bürofläche, die man benötigt, auch zu berechnen, wenn man nicht weiß, wie viele Leute eigentlich regelmäßig im Büro sind.
Genau.
Ja. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wenn jemand sagt, also nicht gerade im Kundendienst arbeitet, und jemand sagt, hey, ich muss mich jetzt hier konzentrieren, um diesen Bug zu finden, der bleibt dann zu Hause oder geht irgendwo in ein Coworking Space oder wo auch immer.
Ja, genau. Oder halt auch innerhalb unseres Gebäudes gibt es auch verschiedene Bereiche, wo ich mal arbeiten kann, wo ich nicht an meinem festen Arbeitsplatz bin. Mache auch ich noch gerne, also ab und zu mal in einer anderen Umgebung arbeiten, hilft, gerade wenn man sich länger auf einen Task konzentrieren möchte.
Ja. Wo bist du jetzt? Also wir machen hier eine Videokonferenz. Ich sehe deinen Hintergrund. Ist das dein Büro oder bist du irgendwie in einem Meetingraum?
Ich bin in einem Meetingraum. Ja. Ich habe kein eigenes geschlossenes Büro. Entsprechend wäre es ziemlich, ziemlich laut da, wo ich sitze.
Ja. Ist das auch so eine Regel, dass ihr keine Einzelbüros habt?
Ist eine Tatsache, ja. Es gibt, wenn ich mal ein Telefongespräch führen muss oder ein vertrauliches Gespräch, gibt es überall Möglichkeiten dazu. Es gibt keinen Grund, ein Einzelbüro zu haben. Ja. Das hat bei uns niemand.
Ja. Das ist, viele Firmen haben ja auch keine Einzelbüros mehr, aber sie haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Und dann hast du das Schlechteste von allen Welten. Also wenn du mal Ruhe haben willst oder ein Interview führen willst oder irgendwas dich konzentrieren musst, dann gibt es zu wenig Meetingräume zum Beispiel oder sowas. Und dann wird es kritisch. Also das ist ja wie so eine Voraussetzung. Ja, es funktioniert ohne Einzelbüros, wenn man aber auch gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten schafft. Und das vergessen einige Unternehmen manchmal. Aber ihr habt dafür gesorgt, dass es eben genug Rückzugsmöglichkeiten gibt.
Ja. Ich denke schon, also es ist schon immer, Meetingräume sind knapp, es hält einem aber vielleicht auch ab, zu viele Meetings zu machen. Ich glaube, wer sich zurückziehen möchte, der findet sicher irgendwo eine ruhige Ecke. Was bei uns auch gibt, sind feste Arbeitsplätze. Mhm. Ich stehe diesem Trend von gar keinen fixen Arbeitsplätzen eher kritisch gegenüber. Wenn ich so in größeren Konzernen bin und einfach sehe, dass die Leute, die sitzen einfach irgendwo mit Kopfhörern und sprechen nicht miteinander, weil sie nicht wissen, wer da links und rechts von ihnen sitzt. Ich glaube schon, dass jeder so ein bisschen wie sein Zuhause auch braucht innerhalb der Organisation oder des Gebäudes. Also deshalb bei uns, man muss nicht, es arbeiten nicht immer alle an ihrem Arbeitsplatz, aber ich würde mal sagen, die 99% haben einen festen Arbeitsplatz.
Ja, sehr schön. Ich habe mal jemanden kennengelernt, da wechselt jeder einmal pro Jahr den Arbeitsplatz. Der ist zwar fix, aber nur für ein Jahr. Und danach bekommst du einen anderen Arbeitsplatz zugeteilt und dann sitzt du vielleicht mal mit jemandem aus der Buchhaltung zusammen und das nächste Mal mit jemandem aus der IT. Also es wird immer bewusst durchmischt, so dass du nicht diese Routine hast und träge wirst und dass du auch immer wieder neue Leute aus dem Unternehmen kennenlernst. Aber du bist dann ein Jahr lang mit denselben Personen in dem Raum und dann wird wieder gewechselt. Das finde ich irgendwie noch spannend. Es wird dann spannend, wenn du jemanden suchst und der war doch letzte Woche noch im Büro hinten links und jetzt ist der drei Etagen weiter unten irgendwo hinten rechts oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch viel gesucht wird.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Weil bei uns gab es in der Vergangenheit, würde man sagen, mindestens einmal alle 6 Monate einen Umzug, wo wieder irgendwie ein neues Stockwerk dazugekommen ist, neue Aufteilung und so. Mhm. Ich finde die Idee aber auch gut, dass man da gemischt sitzt oder dass man gar nicht immer, dass eben vielleicht auch mal mein Nachbar jemand ist, der nicht in meinem Team oder Abteilung ist. Dann finde ich noch interessant.
Ja, sehr schön. Wie behältst du persönlich die Übersicht über all deine Aufgaben? Nutzt du auch die Tools wie eben das, vielleicht das Jira oder nutzt du das sonst oder Trello oder sonst irgendetwas?
Ich bin auch, genau, und dazu kommt auch Evernote um Notizen zu machen. Und wichtiges Tool für mich ist auch der Kalender. Ich investiere genug, vermutlich verhältnismäßig viel Zeit, um sauber zu planen. Ich bin auch eher der pünktliche Typ.
Das Schweizer hilft halt.
Mir auch. Ja, genau. das hilft mir auch, da wirklich strukturiert und produktiv arbeiten zu können.
Also dann schreibst du dir in den Kalender rein, Montag von 10 bis 12 mache ich dieses oder jenes. Also auch die Aufgaben schreibst du da rein.
Ja. Ja. Also wenn es größere Aufgaben sind, für die ich mich wirklich bewusst zeige. Weil irgendwas, das mich ablenkt, ist immer los, wenn ich hier im Büro bin. Da nehme ich mir dann schon bewusst Zeit und blockiere es auch.
Ja. Darüber, liebe Hörer, habe ich übrigens auch mal eine Folge gemacht. Ich werde die dann unterhalb dieser Folge verlinken. Ich glaube, ich habe sie schon. Das war die Folge 207, nämlich Freiheit oder Frust. Diese Methode hat es in sich. Da geht es um das Time-Blocking, also die Planungsmethode, wo man sich direkt in den Kalender schreibt, was man wann macht. Und ich diskutiere da die Vor- und Nachteile von dieser Methode. Das ist die Folge 207, zu finden unter ivanblatter.com/207 oder in der Podcast-App, wenn du einfach ein bisschen nach unten blätterst. Ja, lieber Jeremias, vielen Dank für die Einblicke auch hinter die Kulissen von diesem ursprünglichen Startup. Also es geht ja immer noch ab wie eine Rakete, also aber ist doch schon 6 Jahre alt. Ich habe in der Vorbereitung geschaut, wann ich das erste Mal Kunde bei euch war. Das war Anfang 2015, als es noch EasySys hieß und noch nicht Bexio. Ja. Da war ich tatsächlich schon mal bei euch, habe dann eine Pause gemacht, weil mein Treuhänder fand, das ist nicht so toll, da fehlt irgendwie was und man glaubt halt den Experten, aber ich bin ja jetzt wieder Kunde bei euch. Also
willkommen zurück.
Es gab eine kleine Trennungsphase, aber wir haben uns wieder gefunden und verstehen uns wieder sehr, sehr gut. Vielen Dank für die Einblicke. Wenn jetzt jemand genauer schauen möchte, was ihr macht oder was das Bexio überhaupt ist oder so, wo geht er am besten hin?
Auf bexio.com, da kann man sich auch für eine kostenlose Testphase anmelden und einfach mal reinschauen.
Das Tool richtet sich aber schon vor allem oder ausschließlich an Schweizer Unternehmen?
Wir haben auch Unternehmen, die Bexio einsetzen, die in Deutschland und Österreich sind, das im ganzen Dachraum. Unser Fokus liegt aber nach wie vor klar auf der Schweiz. Bestimmte Module wie Lohnbuchhaltung, auch Bankenschnittstellen etc., die sind spezifisch für die Schweiz. Entsprechend, wenn Bexio im Ausland eingesetzt wird, dann primär mit Fokus auf Auftragsbearbeitung, Rechnungsstellung etc.
Ja. Und ich glaube, man kann ja auch den Kontenplan anpassen in der Buchhaltung. Dann könnte man da auch noch die entsprechenden Anpassungen machen. Ja. Aber eben Lohnbuchhaltung, Bankanbindung ist dann schwieriger. Nichtsdestotrotz lohnt es sich da mal drauf zu schauen. Übrigens auch der Blog von euch, den finde ich auch sehr interessant, auch wenn du nicht mit Bexio arbeiten willst oder wenn du in Deutschland bist oder so. Es hat natürlich auch Branchen-News, aber auch sonst Dinge wie strategische Planung oder Kundenfeedback und so solche Dinge, die für alle Unternehmen interessant sind und vor allem auch für die Kleinen, weil das ist ja eure Zielgruppe. Also auch da lohnt sich definitiv einen Blick drauf zu werfen. Super. Ganz herzlichen Dank, lieber Jeremias, für dieses Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bin sicher, dass meine Hörer da einiges mitnehmen können.
Danke, das freut mich.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ivan Blatter und ich mache dich und dein Team produktiv. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.